zum Sechsten. So sehen wir, dass dieses Gebot ebenso wie das zweite nichts anderes sein soll als eine Ein- und Ausübung des ersten Gebotes. Das heißt des Glaubens, Vertrauens, der Zuversicht, Hoffnung und Liebe zu Gott. Damit ja das erste Gebot in allen Geboten der Hauptmann und der Glaube das Hauptwerk und Leben aller anderen Werke sei, ohne den, wie gesagt, sie nicht gut sein können. Wenn du aber sagst, wie wenn ich nicht glauben kann, dass mein Gebet erhört und angenehm sei? Antwort: Eben darum ist der Glaube, das Gebet und sind alle anderen guten Werke geboten, damit du erkennen sollst, was du kannst und nicht kannst. Und falls du findest, dass du nicht so glauben und tun kannst, damit du dich demütig darüber vor Gott beklagst und so mit einem schwachen Fünklein des Glaubens anfängst, diesen täglich und mehr durch seine Einübung in allem Leben und Wirken zu stärken. Denn was die Gebrechen des Glaubens, das heißt des ersten und höchsten Gebotes angeht, da ist niemand auf Erden, der nicht einen großen Anteil daran hätte. Denn auch die heiligen Apostel im Evangelium und vornehmlich Sankt Peter waren so schwach im Glauben, dass auch sie Christus baten und sagten: Herr, vermehre uns den Glauben. Matthäus 14, Lukas 17. Und er sie sehr oft schalt, dass sie einen so kleinen Glauben hätten. Darum sollst du nicht verzagen, nicht Hände und Füße erschlaffen lassen, auch wenn du findest, dass du nicht so stark glaubst in deinem Gebet oder in anderen Werken, wie du wohl solltest und wolltest. Ja, du sollst Gott danken aus Herzensgrund, dass er dir deine Schwachheit so offenbart, wodurch er dich lehrt und vermahnt, wie sehr es dir Not tue, dich zu üben und täglich zu stärken im Glauben. Denn wie viele siehst du, die dahingehen, beten, singen, lesen, Werke tun und sich den Anschein geben, als ob sie große Heilige wären, die aber nimmermehr so weit kommen, dass sie erkennen, wie es um das Hauptwerk, den Glauben, bei ihnen bestellt sei. Damit verführen sie in ihrer Verblendung sich selber und andere Leute. Meinen sie seien gar wohl dran, bauen so heimlich auf den Sand ihrer Werke ohne allen Glauben, nicht aber auf Gottes Gnade und Zusagen durch einen festen, reinen Glauben. Darum haben wir, solange wir leben, es sei so lang wie es wolle, alle Hände voll zu tun, dass wir mit allen Werken und Leiden im ersten Gebot und im Glauben Schüler bleiben und nicht aufhören zu lernen. Niemand weiß, wie groß es ist, allein auf Gott zu vertrauen, als wer damit anfängt und es mit den Werken versucht. Zum Siebten. Nun sieh abermals, wenn kein anderes gutes Werk geboten wäre, wäre nicht das Beten allein schon genug, um das ganze Leben des Menschen im Glauben zu üben? Zu solchem Werk sind dann insbesondere die geistlichen Stände bestimmt, wie schon vor Zeiten etliche Väter Tag und Nacht beteten. Ja, es gibt freilich keinen Christenmenschen, der nicht Zeit dazu habe, unaufhörlich zu beten. Ich meine da aber das geistliche Beten. Das heißt, niemand wird, wenn er will, von seiner Arbeit so hart beschwert, er kann in seinem Herzen nebenher immer mit Gott reden. Ihm seine oder anderer Menschen Not vorlegen, nach Hilfe verlangen, bitten und in dem allem seinen Glauben üben und stärken. Das meint der Herr, wenn er Lukas 18 sagt, man muss ohne Unterlass beten und nimmer aufhören. Obgleich er doch viele Worte und langes Gebet, die er Matthäus 6 an den Heuchlern tadelt, verbietet. Nicht, weil das mündliche lange Beten etwas Böses wäre, sondern weil es nicht das rechte Gebet sei, das immer geschehen könne, und weil es ohne das innerliche Beten des Glaubens nichts sei. Denn auch das äußerliche Gebet müssen wir zu seiner Zeit üben, besonders in der Messe, wie es dieses Gebot fordert. Und wo immer es förderlich ist für das innerliche Gebet und den Glauben, es sei im Hause, auf dem Feld, bei diesem oder jenem Werk. Darüber mehr zu sagen, ist aber jetzt nicht die Zeit. Denn das gehört in das Vaterunser, in dem alle unsere Bitten und mündlichen Gebete mit kurzen Worten inbegriffen sind. Zum Achten. Wo sind nun die, die gute Werke zu wissen und zu tun begehren? Lass sie bloß das Beten sich vornehmen und im Glauben recht ausüben. Dann werden sie finden, dass es wahr sei, weil die heiligen Väter gesagt haben, dass keine Arbeit so schwer wie das Beten ist. Murmeln mit dem Mund ist leicht oder jedenfalls als leicht angesehen. Aber ihm mit Herzensernst Wort für Wort folgen in gründlicher Andacht, das heißt begierig und gläubig, dass man es ernstlich begehrt, was die Worte enthalten, und nicht daran zweifelt, es werde erhört, das ist eine große Tat vor Gottes Augen. Und hier wehrt sich der böse Geist mit allen Kräften. Oh, wie oft wird er hier die Lust zu beten verhindern, keine Zeit und Gelegenheit dazu lassen. Ja, er wird auch recht oft zweifelhaft machen, ob der Mensch würdig sei, eine solche Majestät, die Gott selbst ist, zu bitten, und ihn so sehr verwirren, dass der Mensch selbst nicht mehr weiß, ob ihm das, was er bittet, ernst sei oder nicht. Ob es möglich sei, dass sein Gebet angenehm sei, und solch wunderlicher Gedanken noch viele. Denn er weiß wohl, wie mächtig das rechte, gläubige Gebet eines Menschen sei, wie weh es ihm tut und allen Menschen nützlich ist. Darum lässt er's nicht gerne aufkommen. Hier muss fürwahr der Mensch weise sein und darf nicht daran zweifeln, dass er und sein Gebet unwürdig sei vor solch unermesslicher Majestät. Er darf sich in keiner Weise auf seine Würdigkeit verlassen oder es seiner Unwürdigkeit wegen unterlassen, sondern muss Gottes Gebot zu Herzen nehmen und es ihm vorhalten, muss es gegen den Teufel aufbieten und sagen: Um meiner Würdigkeit willen wird nichts angefangen, um meiner Unwürdigkeit willen nichts unterlassen. Ich bete und tue die Werke allein darum, weil Gott aus lauter Güte allen Unwürdigen Erhörung und Gnade zugesagt hat. Ja, er hat sie nicht bloß zugesagt, sondern hat auch aufs Strengste bei seiner ewigen Ungnade und seinem Zorn geboten, zu beten, zu vertrauen und sie anzunehmen. Ist es der hohen Majestät nicht zu viel gewesen, seine so unwürdigen Würmlein so teuer und hoch zu verpflichten, ihn zu bitten, ihm zu vertrauen und alles von ihm anzunehmen? Wie soll mir's zu viel sein, ein solches Gebot auf mich zu nehmen, mit aller Freude, wie würdig oder unwürdig ich sei? So muss man des Teufels Eingebungen mit Gottes Gebot von sich stoßen. Dann hört er auf, und sonst nimmermehr. Zum Neunten. Was sind es aber für nötige Sachen, die man dem allmächtigen Gott im Gebet vorlegen und klagen muss, um darin den Glauben zu üben? Antwort: Es sind zuerst die jedem anliegenden eigenen Nöte und Bedrängnisse. Davon sagt David, Psalm 32: Du bist meine Zuflucht in aller Angst, die mich umgibt, und bist mein Trost, mich zu erlösen von allem Übel, das mich umringt. Desgleichen Psalm 142: Ich habe mit meiner Stimme zu Gott, dem Herrn, gerufen. Ich habe mit meiner Stimme Gott gebeten. Ich will mein Gebet ausbreiten vor seinen Augen und will vor ihm ausschütten alles, was mir anliegt. So soll ein Christenmensch in der Messe sich das vornehmen, von dem er fühlt, dass es ihm mangle oder dass er zu viel davon habe. Und dies alles frei vor Gott ausschütten, mit Weinen und Winseln, so kläglich wie er nur kann, als vor seinem treuen Vater, der bereit ist, ihm zu helfen. Und weißt du und erkennst du deine Not nicht oder hast keine Anfechtung, so sollst du wissen, dass du am allerübelsten dran bist. Denn das ist die größte Anfechtung, wenn du dich so verstockt, hartherzig, unempfindlich findest, dass dich keine Anfechtung bewegt. Es gibt aber keinen besseren Spiegel, in dem du deine Not sehen kannst, als eben die 10 Gebote. In ihnen findest du, was dir gebricht und du suchen sollst. Darum, wenn du an dir einen schwachen Glauben findest, wenig Hoffnung und geringe Liebe zu Gott, desgleichen, dass du Gott nicht lobst und ehrst, sondern deine eigene Ehre und deinen Ruhm lieb hast, Menschengunst großachtest, die Messe und Predigten nicht gern hörst, zu faul bist zum Beten, und es gibt niemanden, dem es in solchen Stücken an nichts gebräche, dann sollst du dieses Gebrechen für wichtiger halten als alle leiblichen Schäden an Gut, Ehre und Leib, weil sie sogar schlimmer sind als der Tod und jede tödliche Krankheit. Und du sollst sie mit Ernst Gott vorlegen, beklagen und Hilfe erbitten und dann mit aller Zuversicht darauf warten, dass du erhört seist und seine Hilfe und Gnade erlangen werdest. Dann fahre fort mit der 2. Tafel der Gebote und sieh, wie ungehorsam du gewesen warst und noch bist gegen Vater und Mutter und alle Obrigkeit, wie du mit Zorn und Hass mit Scheltworten an deinem Nächsten schuldig wirst, wie dich Unkeuschheit, Geiz und Unrecht mit Taten und Worten gegen deinen Nächsten anfechten. So wirst du ohne Zweifel finden, dass du voller Not und Elend bist und Grund genug hättest, sogar Blutstropfen zu weinen, wenn du es vermöchtest. Zum 10. Ich weiß aber wohl, dass viele so töricht sind, dass sie um solche Dinge nicht bitten wollen, wenn sie sich nicht vorher rein finden und meinen, Gott erhöre niemanden, der noch in Sünden liegt. Es kommt alles von falschen Predigern, die lehren, nicht mit dem Glauben und Vertrauen auf Gottes Huld, sondern mit eigenen Werken anzufangen. Sieh, du elender Mensch, wenn du ein Bein gebrochen hast und dich eine leibliche Todesgefahr überfällt, dann rufst du Gott, diesen und jenen Heiligen an und wartest nicht erst so lange, bis dein Bein wieder gesund wird oder die Gefahr vorüber ist. Und du bist auch nicht so närrisch zu denken, Gott erhöre niemanden, der ein gebrochenes Bein hat oder in Todesgefahr ist. Vielmehr meinst du doch, Gott solle dich dann am ehesten erhören, wenn du in der größten Not und Angst bist. Hey, warum bist du dann hier so närrisch, wo unermesslich viel größere Not da ist und ewiger Schaden droht und willst nicht eher um Glauben, Hoffnung, Liebe, Demut, Gehorsam, Keuschheit, Sanftmut, Frieden, Gerechtigkeit bitten? Als bist du ganz ohne Unglauben, Zweifel, Hoffart, Ungehorsam, Unkeuschheit, Zorn, Geiz und Ungerechtigkeit seiest. Obwohl du doch gerade mehr, je mehr du dich in diesen Stücken gebrechlich findest, desto mehr und fleißiger schreien und beten solltest. So blind sind wir. Mit einer leiblichen Krankheit und Not laufen wir zu Gott hin. Mit einer Krankheit der Seele laufen wir von ihm weg und wollen erst wiederkommen, wenn wir gesund sind, gerade als könnte es ein anderer Gott sein, der dem Leib und ein anderer, der dem Geist helfen könnte. Oder als ob wir in geistlicher Not, die doch größer als die leibliche ist, uns selbst helfen wollten. Das ist ein teuflischer Rat und Vorsatz. Nicht so, lieber Mensch. Willst du von Sünden gesund werden, darfst du dich Gott nicht entziehen, sondern musst viel getroster zu ihm laufen und ihn bitten, als wenn dich eine leibliche Not überfallen hätte. Gott ist den Sündern nicht Feind, sondern nur den Ungläubigen. Das heißt denen, die ihre Sünde nicht erkennen, beklagen, noch Hilfe bei Gott dafür suchen, sondern sich in ihrer Vermessenheit selbst reinigen, seine Gnade nicht nötig haben wollen und ihn nicht einen solchen Gott sein lassen, der jedermann gibt und nichts dafür nimmt.